Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute spreche ich mit Tim Zacho über die Abwärmenutzung von Bitcoin Mining in der Industrie, aber nicht so oft, wie man es im Bitcoin Space hört, irgendwie in der Theorie, sondern ganz konkret an einem von ihm mittlerweile auch umgesetzten Gewächshausprojekt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber Details berichtet er am besten dann gleich selbst. Erstmal herzlich willkommen im Sound Money Bitcoin Podcast. Hallo Tim.
Hallo, vielen Dank. Freut mich, hier sein zu können.
Dir wird heute eine ganz besondere Ehre zuteil, auch wenn du davon noch gar nichts weißt. Und zwar, du bist hier zu Gast in der Jubiläumsfolge, in der Folge 210. Oh. Und da wäre tatsächlich auch, als ich so ein bisschen das habe Revue passieren lassen, was die letzten 210 Folgen denn so hier passiert ist im Podcast, ist mir aufgefallen, dass die letzten 50 Folgen deutlich stärker das Thema Mining vertreten war als zu Beginn. 2021 war das. Was vielleicht so ein bisschen zeigt, dass das Thema Mining relevanter geworden ist, vielleicht auch präsenter geworden ist und meiner Meinung nach auch so ein bisschen professioneller, weil gerade dieses Thema Heating mit Mining oder die Geschichte, über die ich heute mit dir spreche. Würdest du sagen, Mining ist professioneller geworden in den letzten Jahren?
Ja, definitiv. Also, dass es auch ein institutionelles Thema wird oder geworden ist, vor allem, wenn man nach Amerika schaut, wie sich das da entwickelt hat. Und jetzt kommt der ETF noch dazu, also das ganze Thema wächst schon und es wird professioneller und bekommt immer mehr Aufmerksamkeit, immer mehr positive Aufmerksamkeit. Dementsprechend sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg.
Auf einem guten Weg, da wollen wir jetzt gleich drüber sprechen, was du denn da schon für ein Projekt umgesetzt hast. Die Hardware-Wallet Bitbox 02 habe ich selbst als zufriedener Nutzer seit mehreren Jahren im Einsatz. Entsprechend freut es mich, dass mich das Team von Shift jetzt unterstützt. Mit der Bitbox 02 kannst auch du deine Bitcoin in Self-Custody verwahren. Als Hörer des Sound Money Bitcoin Podcasts erhältst du über den Link in den Shownotes 5% Rabatt auf deine Bitbox und damit unterstützt du auch noch meine Arbeit hier im Podcast. Dementsprechend danke und viel Spaß mit deiner Bitbox. Damit zurück zur heutigen Folge. Wir haben uns, ich schätze vor einem guten Jahr wahrscheinlich war es, auf einem Meetup kennengelernt. Mittlerweile bist du mit TerraHash, Ebea und was es da nicht alles gibt, mittlerweile ja in Kontakt, also bei dir auch viel passiert. Lass uns aber mal ganz zu Beginn starten sozusagen. Stell dich ein bisschen vor, was ist eigentlich dein Background, wie bist du zu Bitcoin oder vielleicht auch dann entsprechend zu Mining gekommen?
Ja, sehr gerne. Also ich würde mich als grundsätzlich mein Leben lang technisch affinen Menschen beschreiben, glaube ich. Und theoretisch hätte ich, wenn ich es verstanden hätte, schon während der Schulzeit 2013 mit meinen Grafikkarten, die ich zusammen, also mit meinen Gaming-PCs, sage ich mal, Bitcoin minen können. Aber wirklich intensiv damit beschäftigen mit Bitcoin tue ich mich jetzt seit fast 7 Jahren, 2017. Und das Thema Mining hat mich dann auch schon mal ein bisschen interessiert und ist dann wirklich relevant geworden. Also für mich so richtig auf dem Plan erst als dann vor knapp 3 Jahren. Das Verbot, in China minen zu können, das war eine große Sache. Viel Equipment ist in die USA gegangen und die USA ist quasi der neue Hauptstandort für Mining geworden und das ist halt dann natürlich auch ein bisschen legitimer, Geschäfte zu machen für einen Europäer, da einzusteigen. Und die ersten Miner, die ich mir dann gekauft habe, waren S17 Miner, die Mining-affin werden verstehen, was es damit auf sich hat. Also das war ein Modell, was extrem anfällig ist und sehr schlecht war. Und naja, eigentlich habe ich das Investment direkt in den Sand gesetzt.
Und die hattest du bei dir dann im Kinderzimmer in der WG rumstehen oder was hast du mit denen gemacht?
Nee, die habe ich bei einem in einer Co-Location Facility, also die habe ich in Amerika gekauft und Amerika dann anschließen lassen und von jemand anderem managen lassen. Nur der kann ja auch nichts dafür, dass das so ein schlechtes technisch ständig kaputt gegangen ist. Also das ist, glaube ich, insgesamt hat es gerade mal einen Monat gehalten, dieser Miner, bis der ständig irgendwelche Probleme hatte. Ja, trotzdem bin ich dran geblieben und ich meine, beim Mining wird jedem relativ schnell klar, der sich damit anfängt auseinanderzusetzen, okay, das ist ein sehr hoher Energieverbrauch, dabei entsteht sehr viel Wärme, also ein Energiestrom in Computerchips wird zu einer Energiewärme physikalisch 1:1 umgesetzt und die muss irgendwo hin. Und dann war so mein natürlicher Gedanke, ja, Abwärme nutzen, kommt, glaube ich, jedem relativ schnell und wie macht man das am besten? Und seitdem habe ich dann eigentlich angefangen, das so theoretisch zu arbeiten, um das dann irgendwann in der Praxis umsetzen zu können, was wir jetzt gemacht haben.
Wo war dann so ein bisschen für dich der Transfer? Also du musst ja irgendwie einen Background haben, der dem Bereich wahrscheinlich nahesteht, oder hast du dir das dann aufgrund Bitcoin Mining alles erarbeitet? Weil ich meine, jetzt sagst du, okay, Energie ist eine Einheit Wärme, okay, verstehe ich, habe jetzt schon öfters gehört. Ja, ich als Banker, ich kann jetzt da nicht in die Umsetzung gehen, weil ich habe keine Ahnung. Also was ist dein Background? Was hat dir vielleicht noch für ein Puzzleteil gefehlt, das du dir dann angeeignet hast? Also wie ist das passiert, dass du dich dann wirklich nicht nur mit Mining, sondern auch wirklich mit der Abwärmenutzung beschäftigt hast?
Ja, mein Background ist so ein bisschen IT, Data Analytics. Ich bin sehr zahlenaffin und arbeite sehr gerne mit sehr vielen Zahlen und versuche dann genau die Zusammenhänge daraus herauszulesen. Und so habe ich dann halt mir auch einen Miner hier ins Büro gestellt, den so wassergekühlt umgebaut, dann Temperatursensoren eingebaut und den laufen lassen unter den verschiedensten Bedingungen und die ganzen Daten halt eingelesen und dann ausgewertet. Und das ist dann so ein bisschen die Grundlage darauf, die Grundlage, um es dann irgendwie technisch umsetzen zu können und Verständnis dafür zu entwickeln.
Und wie bist du dann von der Garage, könnte man ja sagen, in deinem Fall jetzt vom Büro aus, dann entsprechend den Schritt weiter gegangen oder gekommen, dass du gesagt hast, okay, du möchtest jetzt ein größeres Projekt umsetzen. Bist du da aktiv geworden? Ist jemand auf dich zugekommen? Oder wie kam diese, vielleicht kannst du in dem Zuge auch ein bisschen erläutern, mit diesem Gewächshausprojekt, was es eigentlich auf sich hat, wie das zustande kam?
Ja, also ich bin da schon immer, habe ich halt immer umgehört, wo kann man versucht, Projekte umzusetzen, schon an Menschen herangetreten und auch aktiv gewesen in den jeweiligen, ich sag mal, in den jeweiligen Bubbles in Anführungsstrichen. Und dann ist es halt so zusammengelaufen, dass es halt in der Schweiz jemanden gegeben hat, der gesagt hat, der müsste das wirklich praktisch umsetzen. Und in dem Projekt sind wir auch als mit zwei anderen Geschäftspartnern zusammen. Ja, das war so der Startschuss dann auf dieser ganzen Basis, das dann wirklich praktisch umzusetzen.
Und wenn wir jetzt von einem Gewächshaus sprechen, ich vermute mal, wir sprechen jetzt nicht vom Gewächshaus, das irgendwo in einem Garten da ein bisschen rumsteht und da ein paar Tomatensträucher sind oder so. Also von was für einer Größe sprechen wir da?
Ja, das ist schon richtig, ein Gartenbetrieb, ein Gewächshausbetrieb. Also das ist 8000 Quadratmeter groß mit einem Gartencenter angebaut. Also das ist hat schon einiges an Energiebedarf sozusagen, an Größe. Das ist auch spannend macht sozusagen.
Heißt aber im Prinzip, das Gewächshaus gab es dort schon, die Gärtnerei nenne ich es jetzt mal. Genau. Und dann habt ihr angefangen zu sagen, okay, wir tauschen jetzt das Ganze nach und nach in Miner, oder wie geht man da prinzipiell vor? Also ihr musstet ja erstmal berechnen, wie viel Miner braucht ihr eigentlich, wo kriegt ihr die Miner her, wie kalkuliert man das? Also nimm uns mal so ein bisschen mit, wie ihr da vorgegangen seid.
Den Gewächshausbetrieb, den gibt es schon länger. Der hat dementsprechend auch schon länger eine große Heizanlage für den Wärmebedarf. Und was wir halt gemacht haben, oder worauf es angekommen ist, ist, sich halt diesen Wärmebedarf und die Lastkurven halt genau anzugucken, zu analysieren und zu schauen, wo könnte am besten jetzt ein Heizsystem aus Minern unterstützend unter die Arme greifen, um dann unterm Strich die Gesamteffizienz zu verbessern. Weil darauf kommt es an. Der Gewächshausbetrieb möchte unterm Strich die möglichst wenig Geld für möglichst viel Wärme bezahlen. Die Wärmeenergie-Kostenpunkt ist halt der größte in so einem Betrieb einfach.
Du hast jetzt schon gesagt, dass die Miner unterstützend, also das heißt, die Miner sind unterstützend zum Heizsystem, oder habt ihr das sozusagen ausgetauscht oder ersetzt?
Unterstützend. Wärmepumpe hat ganz klar Vor- und Nachteile und Miner haben ganz klar Vor- und Nachteile. Und jetzt ist es halt so, dass man versuchen muss, die halt miteinander bestmöglich zu kombinieren. Und wenn jetzt vorher nur eine Wärmepumpe drin gewesen ist, dann ist die Wärmepumpe so ausgelegt worden, dass sie das gesamte Jahr über am besten funktioniert. Aber eine Wärmepumpe beispielsweise, die mag es am liebsten, wenn sie eigentlich eine konstante Temperatur als Eingangstemperatur hat und konstant die ganze Zeit durchlaufen kann. Nur der Wärmebedarf ist in den Zwischensaisons vielleicht einfach nicht groß genug und dann muss sie halt viel an- und ausgehen und das ist auch immer ein mechanischer Zyklus und das ist dann nicht optimal und da verbraucht die Wärmepumpe mehr Energie, mehr Kosten, als sie im perfekten Betrieb eigentlich verbrauchen könnte, Und das sind dann vielleicht genau die Regionen, also genau die Vorteile, die eine Meinerheizung, die Nachteile, die eine Meinerheizung nicht hat, sondern eher einen Vorteil hat, besonders flexibel, ja, besonders schnell steuerbar, keine mechanischen Zyklen, die dann genau in diesen Zeiten dann einsetzen zu können.
Das heißt, wann laufen die Miner dann hauptsächlich, gerade in dieser Zwischensaison, im Winter dauerhaft, oder kann man das so ein bisschen grob sagen, wann die dann vor allem an- oder ausgehen?
Genau, die Miner laufen in erster Linie eigentlich dann, wenn das Gewächshaus so ein bisschen Wärme braucht. Ja, also nicht, bei Frosttemperatur würden die natürlich auch mitlaufen, aber das ist dann laufen, dann läuft alles. Dann sind alle Register gefragt, das ist eh egal. Und da ist es ja so darauf abgestimmt, dass es immer, wenn so kleckerweise Wärme gebraucht wird, dass die laufen dann schön durch und nehmen dann möglichst die mechanischen Zyklen, helfen der Wärmepumpe, dass die halt dann nicht so, ich sag mal, viel an- und ausgehen muss, wenn sie, da ja jetzt die Miner da sind, die das leisten.
Das heißt im Prinzip, so wie ihr das gesteuert habt oder programmiert habt, die Steuerung, der Bitcoin-Preis, Hashrate oder sowas, ist jetzt mal völlig egal. Also ihr geht eher vom Ansatz hin, wo hat die Wärmepumpe seine Vor- und Nachteile und wo hat der Miner die Vor- und Nachteile, und ihr versucht jeweils die Vorteile entsprechend zu nutzen.
Genau, richtig. Also da wirklich auch ja ein ganzheitliches Konzept so heranzugehen. Also es gibt sicherlich Möglichkeiten, vor allem bei besonders günstigen Strompreisen, wo ich sage mal Wärme, den Energiebedarf von Wärme 100% durch Minern zu decken, irgendwo schon definitiv Sinn ergibt. Wir konzentrieren uns dann aber bei solchen Projekten dann eher darauf, den normalen Wärmebedarf, also von normales Gewächshaus, halt ein normaler Gewächshausbetrieb, für den trifft es halt nicht zu, den 100% mit Minern versorgen zu können. Und deswegen machen wir halt die Kombination.
Und was für ein Miner-Typ, was für eine Generation habt ihr da stehen?
So wie wir es umsetzen, geht es am besten den Modellen, den Watts-Miner-Hydro-Modellen, die da auf dem Markt sind.
Weil die am wenigsten wartungsintensiv sind, oder?
Wir halten das System einfach für solidesten, um auch unseren Anforderungen, sage ich mal, gerecht zu werden. Beziehungsweise den Anforderungen des Betriebs.
Und seit wann laufen die jetzt da effektiv? Also wann seid ihr wirklich ins Doing sozusagen gestartet?
Wirklich im vollen Betrieb machen sie es jetzt seit ein paar Wochen. Haben schon auch ordentlich was erwirtschaftet, sage ich mal. Und jetzt sind wir halt, ja, jetzt bin ich dran, sozusagen die ganzen Daten wieder zu sammeln und ständig zu optimieren.
Gut, das sind ja Zahlen, da hast du wahrscheinlich lange drauf gefreut, bis du endlich was hast zum Rumspielen in den Excel-Tabellen.
Definitiv, ja.
und wie lang war da die Vorbereitungsphase? Also von, sage ich jetzt mal, ersten Gesprächen bis wirklich Go Live der Miner, das ist wahrscheinlich eine gewisse Zeit, die da vergangen ist, oder?
Also die Gespräche und das Go, das umsetzen zu wollen, das ging relativ schnell. Was sich dann halt jetzt wirklich lange, lange gezogen hat. Es ist aber auch wichtig, dass sich das lange gezogen hat, weil vor allem im industriellen Bereich die Anforderungen einfach nochmal eine andere sind. Da ist auch die Fallhöhe eine andere. Es steckt mehr dahinter, steht ein ganzer Betrieb eventuell auf dem Spiel. Ich meine, wenn bei mir zu Hause die Wärme ausgefallen ist für 8 Tage, dann ist es ungemütlich gewesen und ich habe kalt geduscht. Der Gewächshausbetrieb wäre davon wahrscheinlich, die Existenz wäre davon bedroht gewesen.
Ja, da bin ich jetzt nicht ganz bei dir. Es ist zwar ein Schweizer Betrieb, aber in Deutschland ist es so, nur weil ein Betrieb nicht arbeitet, ist er nicht Insolvenz. haben wir ja gelernt, aber ja, gerade in dem Fall ist es natürlich nachvollziehbar, weil wenn
ja, also das wäre ja dann nicht nur nicht arbeiten, sondern es wäre auch der gesamte Pflanzenbestand dann kaputt.
Genau,
das wäre
genau.
das ist dann schon was anderes. Also sich genau da genau die das wirklich sauber durchzugehen, die also auch alles aufzunehmen, anzuschließen, das offiziell abzunehmen, dass es sauber den Regularien entspricht, dass es keine Sicherheitsrisiken gibt, dass der Betrieb sichergestellt werden kann. Das ist sehr wichtig und das hat halt einfach ein bisschen Zeit in Anspruch genommen.
Aber nochmal, nur um Gespür dafür zu kriegen, sprechen wir jetzt da von einem Jahr, sprechen wir da von 1,5 Jahren, von 2 Monaten? Also wie lange hat sich das in Summe so ein bisschen gezogen? Also was gab es da für eine Vorbereitungszeit, sage ich jetzt mal, oder eine Vorlaufzeit?
Also wenn man jetzt dazu rechnet, die Theoriearbeit, die ich reingesteckt habe, dann muss man irgendwie 2,5 Jahre zurückgehen oder so. Oder auch dann während die Versuche, ein Projekt zu finden. Wenn man jetzt rechnet, ab Startschuss, wir machen das Projekt, müssten es jetzt 9 Monate gewesen sein. Und es ist natürlich in so einem Pilotprojekt dann auch viel, sag ich mal, Erstarbeit, viel Kinderkrankheiten. Also das würde jetzt nicht nochmal 9 Monate dauern, das Projekt.
Ja, also ihr habt jetzt natürlich irgendwelche Learnings, irgendwelche Fehler, die ihr schon gemacht habt. Die werdet ihr beim nächsten Mal natürlich nicht nochmal machen, so Lessons Learned mäßig. Aber trotzdem, also 9 Monate, ich hätte jetzt vermutet, dass der Zeitraum länger war in Summe. Aber von dem her ja schon mal erfreulich, dass es jetzt kein Prozess ist, der beim Proof of Concept sozusagen Jahre gedauert hat. Von dem her wird es dann theoretisch auch beim nächsten Projekt entsprechend
natürlich dann schneller gehen.
Wenn man so ein bisschen da ein Business Case im Vorfeld rechnet, also ich habe natürlich sprich, ich habe Anschaffungskosten. Jetzt sagst du ja schon, ja, die Miner, die laufen nicht immer, wenn es, ich weiß es nicht, in welcher Höhenlage sich das Gewächshaus befindet, aber auch in der Schweiz ist irgendwann mal Sommer. Das heißt, dann laufen die Miner wahrscheinlich eher nicht. Wie kann das eigentlich profitabel sein? Ist es nur profitabel, weil man eben sagt, okay, wir haben den Aufwand der Energie sowieso, weil wir halt dann die andere Heizung jetzt nicht nutzen, aber wie schafft man es da wirklich ein Break-Even hinzukriegen, dass man sagt, okay, die Miner müssen sich ja auch wieder amortisieren, dass man das entsprechend wieder drin hat?
Der Bedarf an Wärme impliziert, dass der Betrieb irgendwie Anschaffungskosten für Wärmeleistung aufbringen muss. Also aus der Sicht sind wir dann halt einfach eine Heizung sozusagen, die X kostet. Und dann ist es halt ja Abwicklungssache im Grunde genommen, welche Option der Betrieb dann halt wählt. Das ist ist halt eine andere Frage, ist ein bisschen komplexer. Da gehe ich mal ein bisschen genauer darauf ein, wenn das okay ist. Und zwar der größte Kostenfaktor ist natürlich Wärme und dementsprechend soll die ja möglichst günstig sein. So, und wenn ich Wärme brauche, dann muss ich es anschaffen. Also Kosten für die Anschaffung, Installation, Inbetriebnahme, so dass all die Kosten, bevor überhaupt die erste Kilowattstunde an Wärme produziert wird. Und das ist schon mal der erste Vergleichspunkt. Und zwischen meiner System.
Die Wärmepumpe war in dem Beispiel ja schon da.
Genau, richtig. Naja, man kann natürlich ein bisschen zurückrechnen, wenn wir, jetzt das mit den Anschaffungskosten ist natürlich bei einer Neuplanung jetzt. Ja. Wenn man von Grund auf plant, kann man das so machen. Bei einer Wärmepumpe kann man jetzt, also die schon da ist, kann man aber natürlich ein bisschen zurückrechnen. Hey, wenn ich mir mechanische Zyklen von jetzt 20% pro Jahr spare, dann kann ich irgendwie mir ausrechnen, dass die eine längere Lebensdauer hat. Das ist vielleicht noch ein bisschen mehr Abwägungssache, mehr speziell. Wenn wir jetzt aber einfach bei einer Neuplanung bleiben, haben wir Anschaffungskosten von beiden. Das ist erstmal der erste Anhaltspunkt, wo es Unterschiede gibt. Und dann gibt es natürlich noch die Betriebskosten, also die Aufwandskosten pro produzierter Energiewärme. Die muss man bei einer Wärmepumpe, geht ein Strom rein, zwischen 3 und 5 Energie kommt raus, Energie in Wärme kommt raus. Das heißt, die Kilowattstunde Strom, die ich reinstecke und bezahle, den Preis muss ich dann durch diesen berühmten COP-Wert dann rechnen. Dann kommen Wartungsaufwand, Materialverschleiß und so weiter, kommen was dazu auf der einen Seite. Und bei den Minern ist es halt so, dass ein Energiestrom quasi ein Energiewärme bleibt. Das heißt, nur dann hast du pro Energiestrom natürlich auch noch Rechenleistung, die du reinbringst. Und einen Ertrag in Bitcoin zurückkriegst. Natürlich dann auch wieder bei meiner Wartungskosten, Materialverschleiß, aber das ist wiederum geringer als bei einer Wärmepumpe. Also man hat dann diese verschiedenen Faktoren, die Abwägungssache sind, dementsprechend dann ja immer eine spezielle einfach Betriebskostenrechnung sind sozusagen für den jeweiligen Betrieb.
Okay, dann kommt ja noch ein Faktor so ein bisschen in die Betriebskostenrechnung mit rein, so ein Unsicherheitsfaktor, der Bitcoin-Kurs, sage ich jetzt mal. Das heißt, die gemeinten Erträge, die Satoshis, liegen ja irgendwo rum oder werden die direkt in Fiat, also in dem Fall in Schweizer Franken, getauscht? Weil ich stelle es mir natürlich schwierig vor, das auch noch mit reinzurechnen und zu kalkulieren.
Nein, die Rechnung, die basiert auf dem Ertrag täglich zu dem täglichen
Okay, ja, genau, weil
Wechselkurs.
sonst stelle ich es mir brutal schwierig vor, da irgendwie eine Relation herzustellen.
Nein, also wir haben Szenarien natürlich für die Profitabilität des Minings. Das ist klar. Von Worst Case zu Best Case, aber halt dann die Betriebskostenrechnung dann, also da basiert, das geht dann basierend darauf, halt dann die tägliche Umwandlung, wenn man es machen würde, so. Ob das denn der Betrieb wirklich selber macht oder
Ja.
hodelt, obliegt dann seiner
Vielleicht noch
Entscheidung.
eine, so, ich würde jetzt mal sagen, abschließende Frage zu diesem ganzen Zahlen- oder Business Case-Thema. Kann man sagen, ich kenne jetzt den Energiepreis oder den Kilowattstundenpreis nicht in der Schweiz, das Mining per se wäre sicherlich ja nicht profitabel, aber ihr macht es profitabel dadurch, dass der Energieaufwand sowieso da wäre, oder? Kann man das so ein bisschen zusammenfassen?
Genau, also das System erfüllt so die Anforderungen an die Profitabilität, in Anführungsstrichen, dass es halt sich positiv auf die Betriebskosten des Betriebes
Dann
auswirkt.
lassen Sie noch ein bisschen über vielleicht nicht nur diesen Betrieb, sondern du sprichst ja auch mit anderen Leuten im industriellen Bereich, einfach mal so ein bisschen über die Szene, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen sprechen. Was sind das für Unternehmen oder auch Unternehmer selber, die da mit dir im Kontakt sind, die auf dich zukommen oder die du speziell ansprichst? Also zum einen die Unternehmer, sind das schon überzeugte Bitcoiner? Sind das eher Unternehmen, die halt irgendeine Lösung suchen und sagen, hey, da kann ich mir Kohle sparen? Was sind das so für Typen, mit denen man da im Austausch ist?
Ja, grundsätzlich alles, was heizt, ne? In erster Linie geht es auch um die unternehmerische Sicht. Also nüchtern betrachtet müssen die Zahlen halt einfach stimmen. Wenn derjenige dann zufällig Bitcoiner ist, hat er dann wahrscheinlich einfach eher aus Eigeninitiative vielleicht den Willen einer Lösung oder das Projekt vielleicht umzusetzen und ist vielleicht auch ein bisschen weniger skeptisch oder hat eine höhere Schmerzgrenze, was Worst-Case-Szenarien anbelangt, weil halt als überzeugter Bitcoiner ja dann sozusagen der Sache
Okay.
es auch ein
Ja, da
bisschen
ist mal kurz vor
darum
der Stunde
geht.
gewohnt, von dem her sind die da ein
Ja,
bisschen
genau. Also die Leidensgrenze ist
flexibler.
da. Ja, genau. nein, aber im Grundsätzlichen, ja, es geht um die Zahlen aus unternehmerischer Sicht.
Und wenn wir jetzt sagen, es ist ein Nicht-Bitcoiner, der Unternehmer, da gibt es doch bestimmt dann auch diese typischen Vorbehalte. Ja, was willst du jetzt hier mit deinem Bitcoin-Mining? Ich will doch einfach nur heizen, ich will doch einfach nur die Wärme haben. Was sind da so die typischen Probleme, mit denen du konfrontiert wirst?
Pfad und ist ja schon ein Thema, beziehungsweise Desinteresse. Man hat mal irgendwann eine negative Schlagzeile gelesen oder auch einfach Unwissenheit. Am liebsten an dem Punkt dann gar nicht drüber reden. Es geht ja auch nicht darum, den anderen dann von meiner Meinung zu überzeugen. Also natürlich bin ich der festen Überzeugung, dass Bitcoin Mining ein riesiges, in Anführungsstrichen grünes Potenzial hat in der Energiewirtschaft. Aber diese Meinung ist dem Unternehmen jetzt erstmal herzlich egal. Also es geht darum, dass wir eine solide Machbarkeitsstudie und ein Konzept liefern können. Und das Wichtigste ist, dass das Konzept halt vor allem auch kompatibel mit dem Risikomanagement von dem Unternehmen ist. Und das wird es dann meistens, wenn das Konzept auf so solchen Füßen steht, sozusagen, selbstständig dasteht, dass die, sag ich mal, die schlimmsten Bitcoin-Fad-Szenarien in Anführungsstrichen, gar nicht so eine große Auswirkung drauf haben auf den Projekterfolg. Die Grundlage, damit liegt dann der Ball wieder beim entscheidenden Unternehmen, was dann eine unternehmerische Entscheidung treffen muss und die private, eventuell ablehnende Meinung gegenüber Bitcoin dann weniger eine Rolle spielen sollte und auch tut.
Wie tief gehst du da mit den Leuten rein? Also klar, wenn du natürlich einen Bitcoiner dir gegenüber sitzen hast, der ist eh schon informiert, der weiß, was ein Halving ist, der weiß, was die Hashrate ist, aber inwiefern gehst du da dann auch mit potenziellen Kunden ins Gespräch? Weil du hast jetzt gerade Risikomanagement angesprochen. Gewisse Risiken kommen ja jetzt hier aus der Bitcoin-Seite. Also Beispiel, was passiert nach dem Halving? Was passiert mit der Hashrate? Was passiert mit dem Bitcoin-Preis? Also gibt es ja viele, viele Komponente, die da mit reinspielen. Wie tief muss man da deiner Meinung nach mit reingehen und da dieses Unternehmen oder die Entscheider in dem jeweiligen Unternehmen, mit denen du da sprichst, auch entsprechend darüber aufklären, was es gegebenenfalls für Risiken an der Stelle auch geben kann?
Genau, also es ist ja ein schon wichtiges Thema. Da muss man auch, sage ich mal, ohne, auch selber als Bitcoiner, ohne rosa Brille, sage ich mal, ernst drüber reden. Aber im Grunde genommen ist es so, die Heizung liefert auch Wärme, wenn Bitcoin morgen auf Null ist. sein sollte. Also von der Hinsicht, die Wärme wird immer geliefert. Von der Hinsicht muss sich schon mal der Betrieb keine Sorgen machen. Und dann ist es natürlich die Frage der Wirtschaftlichkeit oder wann ist es wirtschaftlicher als wann anders? Also wo kann sich das hinentwickeln? Und meine Heizung stellt Rechenleistung dem Markt zur Verfügung, sozusagen, wenn man es so beschreiben möchte, die heute so und so vergütet wird. Und dann die Worst-Case-Szenarien sind dann halt schon recht sehr pessimistisch. Also dann zu sagen, hey, heute ist der Preis, den du kriegst und damit der Rückertrag beim Heizen so hoch. Und wenn wir jetzt aber damit rechnen, dass es durchschnittlich die nächsten 5 Jahre 50% weniger ist als heute und es geht immer noch auf, ist das natürlich, ja, das ist das, was ich vorhin meinte, eine Rechnung, die dann so die Skepsis, also das Risiko Bitcoin halt dann so ein bisschen.
Ich glaube, grundsätzlich muss der Gegenüber auf jeden Fall, ich nenne es jetzt mal innovationsfreudig sein und da auch Lust drauf haben, weil ansonsten könnte er sich einfach ein Projekt nehmen, wo ich einfach, ja, nehme ich wieder die Wärmepumpe, die vorher angesprochen wurde, das Konzept hat sich bewährt, Thema durch. Also man muss ja so ein bisschen auch den Willen haben, neue Wege gehen zu wollen, wo man am Ende dann unterm Strich hoffentlich dann auch mit einem Plus rausläuft, dass sich's gelohnt hat, aber so ein bisschen diese Innovations- oder vielleicht auch Technologiebegeisterung, die sollte wahrscheinlich ja ohnehin da sein, kommt ihr da gar nicht ins Gespräch, schätze ich.
Definitiv, definitiv. Aber vor allem diese Kombination aus einer Wärmepumpe und den meiner Heizsystem ist schon etwas, was viel Interesse weckt, sag ich mal. Und auch von eher den skeptischen, also den Leuten, die eher skeptisch gegenüber Bitcoin eingestellt sind, dann eher positiv.
Ja, du lenkst halt den Fokus weg von diesem bösen Geld im Internet, das nur irgendwelche Kriminelle benutzen und plötzlich, ich kann da heizen. Ich habe da plötzlich, also die Leute sehen dann, hier gibt es einen Mehrwert, den ich vielleicht haben kann. Und plötzlich haben sie dann wieder die Dollarzeichen in den Augen, nicht weil der Kurs steigt, sondern weil sie an anderer Stelle entsprechend davon monetär profitieren können.
Ja, es ist ja die Pflicht, also wirtschaftlich zu handeln als Unternehmer, als Entscheider. Aber wichtiger Punkt halt, das muss auch mit dem Risikomanagement vereinbar sein, mit dem Unternehmen. Und das ist es halt meistens nicht, wenn 100% der Mining, des Wärmebedarfs nur aus Mining kommt, sondern das Ganze wird dann erst sehr viel interessanter, wenn man halt eine Kombination, ein komplementäres System vollständig planen, konzipieren und umsetzen
kann. Hast du da vielleicht aus den Erfahrungen oder den Gesprächen, die du führst, spezielle Industrien oder so konkrete Anwendungsfälle, wo man sagen kann, genau da, jetzt Beispiel Gewächshaus, du hast angesprochen, wir haben Jahreszeiten, dementsprechend ändert sich die Anforderung an die Heizgeschichte. Ich stelle es mir jetzt so vor, in der Industrie, wenn ich irgendwelche Wärme brauche, um irgendwelche Teile zu erhitzen oder sowas, dann brauche ich die ja eigentlich ziemlich konstant. Das heißt, das wäre jetzt für mich, als Laie gesprochen, nicht vielleicht der große Anwendungsbereich, aber gibt es da noch weitere, wie beim Gewächshausbeispiel, so Anwendungsbereiche, wo du sagst, da macht es ein bisschen mehr Sinn, weil es vielleicht einfacher zu integrieren ist oder weil gerade diese Vorteile, ich habe einen saisonalen Wechsel vom Wetter oder ähnlichem, wo dann die Nachteile eben des bisherigen Systems schneller zum Tragen kommen und die Vorteile vom Mining dann eben mehr in den positiven oder in den Vordergrund gerückt werden.
Ja, da du sagst es, also Heizbedarf ist vor allem jetzt unter dem Hintergrund, dass Wärmeverbünde bzw. Fernwärme stark ausgebaut werden wird in Deutschland, ist das schon ein sehr guter Ansatzpunkt, wo viel Potenzial drin steckt, meiner Meinung nach.
Was glaubst du, wie wird sich dieses Thema oder die, ist eine sehr kleine Branche, aber ich nenne es jetzt Branche, in der du dich da bewegst, also dieser Mining-Heater-Markt oder Abwärmenutzung durch Bitcoin-Mining, wo wird sich das in den nächsten Jahren hinentwickeln? Also ich bin ja schon sehr positiv überrascht, was da die letzten 1-2 Jahre passiert ist, allein nur im Dachraum. Also da hatte ich ja auch schon mehrere Gesprächspartner in den letzten Monaten hier im Podcast. Also da sind ja mehrere so, ich nenne es jetzt mal Startups entsprechend entstanden, die jetzt nach und nach immer mehr entsprechend ihr Produkt umsetzen, das Produkt dann nochmal verbessert wird, Proof of Concept ist da, funktioniert, okay. Was glaubst du, wie wird sich das hinentwickeln? Wird es erstmal so ein bisschen noch nischig bleiben, hier und da mal ein Projekt und nach kommt es dann erst, oder glaubst du, da kommt jetzt der große Big Bang demnächst, weil eben Heizkosten vor allem in Deutschland natürlich immer mehr steigen und es deshalb vielleicht einfach interessant sein könnte, die Kosten, die ich eh in Heizen, in Wärme investiere, im industriellen Bereich, dann entsprechend auch auf anderer Seite dann zu nutzen?
Das wäre natürlich wünschenswert. Also ja, da arbeiten wir natürlich auch dran, das weiter auszurollen und wichtige Partner zu finden, die das Ganze nochmal auf eine Ebene bringen. Also legitimisieren, sag ich mal. Aus dem erfolgreichen Pilot auch das Ganze auszurollen auf 10, 20, 50 Betriebe, Wärmeverbünde und so weiter. Das wäre, also daran arbeiten wir und das ich bin mal positiv optimistisch, dass es, also insgesamt, sage ich mal, insgesamt die, also über alle Unternehmen, die das machen, glaube ich, ist die Zahl schon realistisch in den nächsten 5 Jahren.
Du sprichst vom deutschsprachigen Raum jetzt?
Vom Dachraum, ja? Okay. Jetzt, ja, genau. Ja. Ja, und das wird sich halt ja auch meiner Meinung nach dann zunehmend professionalisieren. Also die Awareness darum steigt ja auch stetig. Ja.
Also das kann ich von der Seitenlinie sozusagen auf jeden Fall bestätigen. Was für mich immer so ein bisschen schwierig ist, weil ich bin sehr viel natürlich in der Bitcoin-Community im Dachraum so ein bisschen verwurzelt. Weißt du, wie es da im Ausland, also europäisch, aber auch außereuropäisch aussieht? Ist es da auch so ein Thema oder ist es eher bei uns ein Thema, weil vielleicht die Heizkosten entsprechend hoch sind, die Energiekosten, oder ist es generell so ein kleines Phänomen, das man so nach und nach entdeckt und hier und da sieht man einfach, dass Mining fürs Heizen genutzt wird? Also wie ist da so das Verhältnis zwischen vielleicht dem Dachraum Europa und generell der Welt?
Ja, also grundsätzlich weltweit passiert da halt auch schon viel, das ist klar. Jetzt gar nicht so speziell auf Heizen. Also die hohen Stromkosten verbunden mit der Dekarbonisierung der Energiewirtschaft schaffen da natürlich schon einen extrem hohen Anreiz, möglichst zu optimieren oder neue Wege zu schaffen. Ich sag mal, wenn du in Nordamerika privat 10 Dollar Cent für die Kilowattstunde zahlst, oder industriell sogar noch weniger, da ist der Druck jetzt nicht ganz so hoch, sage ich mal. Natürlich, aber da passiert auch viel. Nicht nur Heizen, also ja, Flared Gas ist natürlich ein großes Thema, all die Themen. Dann Methanemissionen von Mülldeponien. In Kanada gibt es auch schon District Heating, also Wärmeverbünde, die da umgesetzt wurden von einem kanadischen Unternehmen. Es gibt ein Unternehmen, was die Abfälle von einem Kohlekraftwerk nochmal neu aufwertet und zu Strom macht und den Strom in Mining verwendet. Also da ist die Möglichkeiten sind endlos.
Ich nehme jetzt mal was Positives aus deiner Ausführung raus. Also im Prinzip die hohen Energiekosten in Deutschland führen dazu, dass der Leidensdruck so groß ist, dass wir uns dem Mining immer mehr annähern und vielleicht dann entsprechend der Bedarf größer ist, auch hier in Mining irgendwelche Projekte umzusetzen.
Ja, sozusagen. Also der Druck ist, ja, der Optimierungsdruck ist schon da, das stimmt, ja. Und führt dann hoffentlich dazu, oder führt dazu, nicht hoffentlich, führt auch dazu, dass ich bis jetzt erfahren habe, dass sich dann eventuell dann doch, also ja, auch man dann offen für Neues wird, vor allem aus der unternehmerischen Sicht. Und dann muss natürlich die regulatorische Sicht auch nochmal ein bisschen nachziehen.
Wenn jetzt da draußen irgendein Zuhörer ist und sagt, hey, ich habe irgendeinen Anwendungsfall, ich habe auch ein Gewächshaus bei mir rumstehen, vielleicht größer als nur im Strebergarten irgendwo. Wie können die Leute dich erreichen, um mit dir in Kontakt zu kommen?
Für den Kanal am besten einfach LinkedIn, Tim Zacho, mein Klarname. Dann kann darüber eine Anfrage gestellt werden und dann von dort aus gerne, ja, völlig unkompliziert geschrieben werden, telefoniert werden und so weiter. Und webseitentechnisch sind wir aktuell in der Aufbauphase noch. Also das Schweizer Unternehmen mit meinen beiden Geschäftspartnern, das läuft unter dem Namen Heat Innovations. Ich selber sozusagen agiere unter der Grüneck-Gruppe. Also die Schweiz ist ein Teil der Grüneck, und die Webseite grüneck.eu wird demnächst noch online kommen und da sind dann natürlich auch alle Kontaktdaten und Möglichkeiten, also sicherlich auch nochmal viel von dem, was ich gesagt habe, zum Nachlesen. Genau, und auch Kontaktformular dann dementsprechend.
Verlinkt man natürlich alles in den Shownotes entsprechend. Du bist aber auch auf den ein oder anderen Events immer unterwegs und die Eventsaison beginnt ja jetzt so nach und nach. Gibt es die Möglichkeit, dich dann auch in den nächsten Monaten irgendwo direkt vielleicht anzusprechen?
Sehr gerne. Also meine Must-Veranstaltung dieses Jahr ist auf jeden Fall BTC
Prag. Die ist im Mai, glaube ich.
Nee,
Juni. Okay, aber werden wir uns ja, auf jeden Fall vor Ort sehen.
Ja, sehr, freue ich mich schon wirklich drauf. Letztes Jahr ging es
leider tatsächlich nicht. Mining sehr, sehr stark vertreten in diesem in der Industriehalle, also wo im Prinzip die Messestände waren. Da war sehr, sehr viel Mining. Das hat mich sehr überrascht. Also positiv überrascht.
Ja, definitiv. Ja, also von dem, was ich von außen mitbekommen habe, definitiv hat mich das auch sehr erfreut zu sehen. Ich meine, da ist auch Hinz und Kunst der Mining-Szene, glaube ich, im positiven Sinne. Und ja, Wien wurde ja leider abgesagt. Ja, sonst im Raum Stuttgart, wenn sich da was ergibt, bin ich immer gerne da. Bitcoin im Ländle versuche ich auch wieder da zu sein,
definitiv. Das hätte ich dir jetzt natürlich ansonsten auch noch empfohlen. Ansonsten gibt's.
Ja, ich war ja schon zweimal da. Und ich bin tatsächlich am Freitag, den 26.04., laufe ich rum auf der Stuttgart Invest und werde wahrscheinlich wieder meinen knallorangenen Pulli anhaben. Es sei denn, es ist schon sehr warm. Dann werde ich das vielleicht nicht machen. Dann habe ich nur ein orangenes Polo. Aber orange ist die Farbe auf jeden Fall.
Also the way to go sozusagen.
Sozusagen.
Perfekt. Ja. Also wie gesagt, falls jemand Interesse hat, mit dir in Kontakt zu gehen, wir packen alles gleich noch in die Shownotes rein. Da findet ihr alles sozusagen. Tim, vielen Dank für deine Zeit und die Insights, muss man in dem Fall sagen. Also ich habe es in der Intro ja so ein bisschen gesagt. Es wird viel über dieses Thema in der deutschsprachigen Community zumindest gesprochen, aber ich habe das Gefühl, abgesehen von so Heimwerker-Projekten gibt es wenig größere industrielle Projekte. Es gibt, wie angekündigt, so ein paar Startups, Riot, 21 Energy, TerraHash natürlich ein Thema, aber es gibt dann wenig Projekte, die wirklich jetzt schon in einem größeren industriellen Stil umgesetzt wurden. Deshalb umso schöner, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast und ich hoffe, da folgen dann zeitnah noch viele weitere Projekte, die ihr da umsetzen könnt.
Definitiv. Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Immer wieder spannend, darüber zu reden, das ganze Thema voranzubringen.
Danke, Tim, und wir sehen uns demnächst beim Meetup. Bis bald.
Bis zum Meetup. Ciao.